Dann fange ich mal an. Ich möchte noch vorher mit uns beten gerne. Herr Jesus, wir brauchen dich und wir können aus uns selber so wenig tun oder meistens gar nichts. Danke für die Ermutigung, die wir heute Morgen bekommen haben. Danke, dass du hier bist, Herr. Danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns erfrischt und dass wir jetzt noch gut durch die Predigt kommen. Im Namen Jesu. Amen. Ja, wer von euch hat schon mal so diese Sammlung gelesen, die letzten Worte berühmter Persönlichkeiten? Wer hat sowas schon mal gelesen? Sehe ich da ein paar Finger? Ja, genau. Und da sagen Leute ja Worte, die ihnen vor dem Tod ganz wichtig sind. Also Mutter Teresa hat ganz toll gesagt, als es ans Sterben ging, Jesus, ich liebe dich. Und Winston Churchill hat gesagt in der Übersetzung, was für ein Narr war ich. Und das ist eine besondere Zeit, wenn Menschen sterben. Und wartet's ab, warum ich davon rede. Nicht, dass ihr jetzt hier sterben sollt. Nein, es ist eine Zeit, auch wenn es so an das Sterben geht, da rufen Leute ihre Angehörigen noch einmal. Sie möchten alle lieben oder alle Menschen, die ihnen wichtig sind, noch mal um sich herum haben. Und dann sagen sie ihnen, was sie wirklich wichtig finden. Sie reden nicht mehr über ihr Boot oder über ihr Auto oder den Blumengarten, sondern da geht's ans Eingemachte. Da wird das gesagt, was auf dem Herzen ist. Und was die anderen bitte, bitte, bitte auch machen sollen und nicht vergessen sollen. Das ist ganz wichtig. Und wenn man in die verschiedenen Kulturen guckt, dann sieht man das. Das ist in allen Kulturen eigentlich so. Die letzten Worte eines Menschen, dem der Tod vor der Tür steht, sind wichtig und sind Befehl. Und bei Jesus gab es auch zwei so Situationen. Vielleicht hat der eine oder andere schon eine Idee. Die eine Situation, auf die ich kommen möchte, ist vor der Himmelfahrt. Jesus war schon mit seiner Truppe auf dem Berg mit seinen Jüngern und er wusste, dass er sie verlassen würde, dass er die Welt verlassen würde und zum Vater gehen würde. Und da sagt er ihnen etwas, was ihm ganz wichtig ist. Er sagt ihnen sozusagen sein Vermächtnis. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das war Jesus ganz, ganz wichtig. Und es war ihm so wichtig, dass er das später im nächsten Vers etwas später nochmal sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also das ist jetzt hier auch keine Empfehlung, kann man tun, kann man machen, wenn man Lust hat oder auch nicht, sondern ein Gebot heißt, das ist ein Befehl, das ist ein verbindlicher Auftrag. Das sollt ihr tun, Leute. Das sollt ihr machen. Ihr sollt einander lieben. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Warum schärft das Jesus seinen Jüngern immer wieder ein? Er hätte auch sagen können, ja, die Römer greifen euch an, geht mal dahin, versteckt euch, wir machen die und die Strategie und wir werden so überleben. Aber warum macht Jesus das? Jesus wusste, dass seine Gemeinde sonst keine Chance hätte zu überleben nach seinem Tod. Er wusste, die schaffen das nicht. Wenn die nicht einig sind, wenn die sich einander nicht lieben, dann gehen die unter. Da waren die Römer, die haben sie auch verfolgt, denn die mochten auch nicht, wenn Leute andere Götter anbeteten als die römischen Götter. Die Juden haben sie noch so toleriert, den Tempel und alles drumherum, aber alles andere haben die Römer nicht toleriert. Und dann waren da die Juden, die haben ja nicht aufgehört nach Jesu Himmelfahrt. Sie haben weiter verfolgt, gequält und ihnen das Leben schwer gemacht. Und was hat uns das heute zu sagen? Warum ist das Gebot heute noch wichtig? Wir sitzen hier gemütlich, alles schön, schöner Raum, alles gut. Aber wenn man die weltweite Gemeinde der Christen anschaut, fange ich mal mit dem Osten an, was wir so Osten nennen. Die Christen im sogenannten Osten, das sind Länder bis China, Afrika, Asien. Da war was falsch. Asien, in diesen Ländern ist Verfolgung. Christen verlieren ihren Beruf, sie verlieren ihr Zuhause, sie verlieren ihr Ansehen. Ihre Kirchengebäude werden niedergebrannt. Und wenn die Gemeinde Jesu dort nicht Einheit hat und wenn sie nicht im Glauben zusammenstehen, wenn sie nicht einander Fürsorge zeigen, dann das ist das Einzige, was sie haben. Sie sind arm. Und in muslimischen Ländern auch ganz stark die Verfolgung. Ja, und was hat das mit uns hier zu tun? Wir sind hier in Deutschland, hey. Ja, wir haben auch ein Problem hier, bloß ein anderes. Wir haben ein Problem mit Verführung. Verführung im Westen ist Verführung zum Konsum. Es gibt so viele tolle Sachen, die wir hier wirklich haben, die wir uns kaufen können, die wir tun können. Tolle Musik, Filme, auch was man alles machen kann, was einen abhalten kann, Jesu Auftrag auch auszuführen und Zeit füreinander zu finden. Und was noch gravierender ist eigentlich bei uns, dann höre ich auch schon auf mit meiner Gesellschaftsanalyse, ist die Individualisierung unserer Gesellschaft. Das große Problem ist, wir vereinzeln und wir vereinsamen. Familien brechen zusammen, Paare trennen sich, lange stressige Arbeitszeiten, viele alleinerziehende Familienteile, ein Elternteil, ein Kind oder mehrere Kinder, die alleine auf sich gestellt sind. Und statt sich als Teil, ach ja, die Feuerwehr findet auch keinen Nachwuchs mehr und die ganzen Vereine. Und statt dass man, dass die Gemeinschaft ist einfach am Zerbrechen gesellschaftlich. Und ganz weh, der Individualismus ist ganz wichtig auch für viele Menschen. Also es geht so drum, ich selber, ich muss mich optimieren durch Sport, Schönheitsprogramme und sonst was, durch Trainings und Schulung, ich optimiere mein Ich. Und auch in der Kirche haben wir allzu oft Wörter wie unser und wir durch mein oder ich ausgetauscht. Mein Dienst, meine Vision, meine Berufung, wie kann ich geistlich wachsen? Wie kann ich Gott erleben? Wie kann ich meine Begabung entfalten? Das ist an sich auch nicht nur schlecht. Aber wenn der Fokus nicht so ist, wie können wir uns als Gemeinde entfalten? Wie können wir uns als Gruppe entfalten? Dann fehlt da so ein bisschen was. Mutter Teresa hat das früh erkannt. Die ist ja schon länger tot. Die hat gesagt, das größte Problem ist die Einsamkeit. Wir haben verlernt, in Gemeinschaft zu leben. Viele unserer Ängste, wo unsere Gesellschaft auch von durchzogen ist, kommen daher, dass wir nicht mehr wissen, wie wir einander lieben können. Die Testfrage der Welt, ich meine damit die Menschen außerhalb unserer Gemeinden, die leben und die zu uns reinschauen, ist doch die Frage, wie sehr liebt ihr euch? Die Menschen merken schnell, ob wir ehrlich hier sind, ob wir authentisch sind. Ob wir einander helfen und trösten. Ihr kennt Barnabas, im Neuen Testament erwähnt. Barnabas hatte also sozusagen einen Spitznamen. Das war nicht sein richtiger Name. Barnabas heißt ja Sohn des Trostes. Und der hieß Sohn des Trostes, weil er am Anfang Paulus viel geholfen hat. Hat Paulus erstmal so richtig integriert in die Gemeinde und hat auch andere aus der Gemeinde ermutigt und getröstet. Sind wir, bist du wie Barnabas, tröstest du andere, richtest du sie wieder auf. Menschen, die von draußen kommen, fragen meist nicht zuerst, wie ist die Lehre eurer Kirche, was ist Wahrheit oder wie lebt ihr eure Sexualität? Leute von draußen beschäftigt zunächst die Frage, finde ich hier einen Platz? Fühlt es sich gut an für mich hier? Liebt man mich hier? Finde ich ein Zuhause? Deshalb ist Jesu Gebot auch ganz wichtig, dass wir einander lieben sollen, auch hier für uns und untereinander. Aber mal ganz ehrlich, das ist nicht so einfach, oder? Ich meine, Gemeinde setzt sich ja nicht nur aus meinen drei besten Freunden zusammen, mit denen ich jeden Sonntag zusammensitze. Gemeinde ist ja auch, da sind ja Leute drunter, ehrlich gesagt, die wir ja manchmal etwas komisch finden, oder? So Leute, die wir anstrengend finden, die mit denen wir Schwierigkeiten haben. Zu denen wollen wir uns auch gar nicht hinsetzen, es sei denn, die Veranstaltung ist lang und es ist auch kein anderer Platz mehr frei. Mal ehrlich, wem geht das so? Soll ich mal ein bisschen munter wieder werden? Wem geht das so? Bin ich die Einzige? Nee, hat doch ein paar ehrliche Menschen hier. Okay. Ja. Aber wenn Jesus das mit dem Einanderlieben und der Einheit so absolut wichtig ist, wie können wir das bloß umsetzen? Ich mache mal einen einfachen Vorschlag zunächst. Um einen Menschen besser zu lieben, ist es wichtig, ihn erstmal kennenzulernen, besser kennenlernen. Und man lernt einen Menschen in der Regel nicht kennen, wenn wir halt der Predigt lauschen, weil da sitzen wir hübsch aufgereiht und schauen nach vorne, hoffentlich. Und oder wenn wir singen, ist auch ähnlich. Aber wann lernen wir uns kennen? Bei mehr informellen Treffen, wo wir einfach mal Zeit haben, miteinander zu reden. Und solche Treffen, wo wirklich Begegnung stattfinden kann, die haben mit Gastfreundschaft zu tun. Und bei dem Wort Gastfreundschaft gehen vielleicht bei einigen die Warnlampen an. Oh, Gastfreundschaft. Mach mal bitte nächste Folie. Und da hört man dann solche Sachen, wenn man mal rumfragt, alles schon gehört. Ich habe nicht die Gabe der Gastfreundschaft. Oh, meine Wohnung ist zu klein, mein Zimmer. Ich habe ja gar keinen Platz. Ich bin zu gestresst. Meine Arbeit nimmt mich zu sehr in Anspruch. Es ist einfach zu schwer mit den Kindern. So ein Stress. Oh, da muss ich ja noch extra aufräumen und putzen. Oder du sagst, ich kann nicht kochen. Ich habe nichts zu bieten. Oder du sagst, ich traue mich nicht. Oder du sagst ganz ehrlich, ich habe keine Lust dazu. Gibt's auch. Ja, wer findet sich da oder hat sich das schon mal wiedergefunden bei dem einen oder anderen? Also, ja, wahrscheinlich scheitert so auf verschiedenen Ebenen. Also ich muss immer dran, oh, da muss ich extra putzen und aufräumen. Das ist für mich immer der schlimmste Part. Genau. Ja, und bevor der Blutdruck aber jetzt bei einigen von uns ins wirklich Ungesunde steigt, lass uns einfach mal schauen, was Gastfreundschaft überhaupt ist. Und wenn man in die älteste griechische Bibelübersetzung schaut, die Septuaginta, da gibt es das Wort Gastfreundschaft gar nicht, weder im Alten Testament noch im Neuen. Nächste Folie bitte. No. Im Griechischen heißt das Philoxenia, Philoxenia. Da gibt es nur das Wort überall im Text, die Liebe zum Fremden. Die Liebe zum Fremden, das Wort finden wir in der Bibel. Auf den ersten Blick haben vielleicht Gastfreundschaft und Liebe zum Fremden nicht dasselbe. Sind nicht dasselbe, oder? Tja, also jedenfalls zieht sich das Thema Gastfreundschaft oder die Liebe zum Fremden durch die ganze Heilige Schrift. Es gibt viele Beispiele. So viele, dass ich die jetzt nicht alle nennen werde. Aber sehr interessant. Wenn wir die Bibel Seite 1 aufschlagen, da können wir Gott im ersten Kapitel jedenfalls von Genesis, können wir Gott gleich als super Gastgeber kennenlernen. Wusstet ihr das? Im ersten Kapitel Gott als Gastgeber. Also er hat ja alles geschaffen und alles war gut. Und dann kommt der Mensch und vorher die Tiere. Und dann macht sich Gott Gedanken darüber, was essen die denn? Und er sagt zum Menschen, die Früchte und Samen aller Pflanzen, die soll der Mensch essen. Und das Gras und was da noch so wächst, das ist für die Tiere. Und Gott hat wirklich perfekt vorgesorgt. Stellt euch das mal vor, kleine Mangos, Granatäpfel, was weiß ich, was ihr gerne esst, Bananen. Oder vielleicht so eine Korn oder Müsli, ach was weiß ich. Jedenfalls Gott ist Gastgeber und er hat sich perfekt vorbereitet, um die Menschen und die Tiere zu versorgen. Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen. Und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. So, das ist schon mal ein guter Anfang, finde ich, mit Gastfreundschaft in der Bibel. Und dann lesen wir weiter. Viele Jahre später treffen wir auf Abraham. Abraham war ja ein interessanter Mann, von dem kann man viel lernen. In 1. Mose 18, das ist eine bekannte Geschichte, deswegen lese ich die jetzt hier nicht vor. Da besuchen drei Männer Abraham. Ich lasse das mal jetzt mit den drei Männern, weil das für Gastfreundschaft der interessante Teil ist. Und hier kann man Abrahams großartige Gastfreundschaft bewundern. Jetzt wolltest du, glaube ich, diese andere Folie dazwischen machen, ne, Jürgen? Genau. Also, Abrahams Gastfreundschaft. Und die kommen dahin und die sind staubig, wie das da in manchen Ländern so ist, der Staub. Und die sind verschwitzt und kaputt und fertig. Und Abraham, der sagt erstmal, komm, setz dich da mal in den Schatten. Ich habe da hier so einen schönen Baum, ganz erfrischend. Und dann wäscht er ihm die Füße, erfrischt dich mal so ein bisschen. Und dann gibt er ihm schon mal so ein paar kleine Snacks vorher und sagt, ja, darf ich dir ein bisschen anbieten? Und dann sagt er seiner Frau, und er hat ja auch noch mehr Leute als seine Frau, hier, schlachtet mal schnell das Kalb, jetzt machen wir erstmal ein Festessen. Und ihr müsst bedenken, Reisen war wirklich mühsam und schwierig, auch deshalb, weil es gab ja nichts. Airbnb hatte noch nicht eröffnet, Dönerbuden waren rar und es gab draußen wilde Tiere und Räuber. Es war gefährlich. Und da brauchte man auch den Schutz des Zeltes, den Schutz einer Familie. Also wenn Feinde kamen, dann waren die auch verpflichtet, nach dem Gastrecht denjenigen zu verteidigen. Und das ist schon ganz toll. Der wurde in die Hausgemeinschaft in den Schutz aufgenommen. Und in 1. Mose 19 sind die drei Männer nach einer Weile weitergezogen, kamen zu Lot, der wohnte in Sodom, war eine Stadt mit nicht so einer guten Reputation. Aber Lot war anders, Lot war gastfreundlich. Und Lot kommt in die Situation nun, dass er das Leben der drei Männer schützen muss. Lot ist bereit, zur Rettung seiner Gäste einen unbezahlbar hohen Preis zu zahlen. Nämlich das Leben seiner Töchter. Das können wir gar nicht verstehen heutzutage. Müsst ihr mal nachlesen. Aber was uns diese Geschichte zeigt, ist, welch unermesslich hohen Stellenwert Gastfreundschaft oder Liebe zum Fremden damals hatte. Da kommen wir nicht mit. Und dass das Wort Gastfreundschaft wichtig ist, zeigt sich auch an der nächsten Begebenheit, wo wir eine Folie zu haben. Es gibt in 2. Mose lernen wir Gott auch als Gastgeber kennen. Er will Gemeinschaft mit den Ältesten vom Volk Israel haben und er führt sie auf einen Berg. Mose und die 70 steigen nach der Bundesschließung, also die haben vorher den Bund geschlossen mit Gott und dann sagt Gott, kommt mal hoch da zu dem Berg, die 70 Ältesten, das waren die Sippenoberhäupter. Und dann heißt es, die ausgewählten Männer, die mit Mose auf dem Berg waren, durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Und dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Und die Bibel sagt noch mehr, man sah den Boden, wo Gott ist, wo sie ihn sehen, so blau wie Saphire. Also das muss einfach toll gewesen sein, da oben auf dem Berg, wie sie Gott sehen. Das war nicht nur irgendwie so brauner Fels, aber nein, Saphir, das war vom Feinsten. Und dann feierten sie, dann aßen sie, tranken in Gottes Gegenwart. Und im 5. Buch Moses noch ein Beispiel, wie wichtig Gott Gastfreundschaft ist. Da gibt's eine Szene, wo Gott die Ammoniter und die Moabiter sehr hart bestraft. Wisst ihr warum? Nö? Gut, dann sage ich's euch. Also die Israeliten waren aus Ägypten ausgezogen. Der Pharao hat sie endlich ziehen lassen und dann zogen sie in das Land der Moabiter und Ammoniter und baten um Essen und Trinken. Die mussten ja auch irgendwo Verpflegung haben. Das waren immerhin 500.000 Menschen, die da ausgezogen waren, das ganze Volk. Und die verweigerten ihnen das. Und Gott ist völlig erbost, dass sie ihnen die Gastfreundschaft verweigert haben und bestraft sie dann bis in die zehnte Generation, dass sie nicht an der Gemeinschaft der Israeliten teilnehmen können. So, jetzt haben wir so ein bisschen reingeguckt ins Alte Testament. Wir haben gelernt, dass es von Anfang an Gastfreundschaft gab und dass Gott Gastfreundschaft sehr ernst nimmt. So, wie ist das denn jetzt im Neuen Testament? Im Neuen Testament können wir auch sehen, dass Gottes Wesenszug gastfreundlich ist. Da gibt es zum Beispiel das Abendmahl, wo wir ja Gemeinschaft mit Gott haben in Brot und Wein. Wir haben es heute Morgen ja auch so ein bisschen gefeiert. Und Außerdem berichtet die Bibel an vielen Stellen darüber, dass Gott auch Gastfreundschaft gebraucht, um das Leben eines Menschen zu verändern. Also, Zachäus, haben viele von uns hier, glaube ich, schon gelesen. Zachäus war der oberste Zöllner. Zöllner waren bei den Juden absolut verhasst, denn sie arbeiteten mit den Besatzern, den Römern, zusammen. Und sie knöpften den Juden viel mehr Geld, als sie eigentlich sollten, ab und wurden reich. Und die gläubigen Juden hätten damals niemals mit einem unreinen Zachäus gegessen, weil bei einer geteilten Mahlzeit auch im Gemeinschaft stattfindet, die über das Essen hinausgeht. Und diesen Zusammenhang finden wir ja oft in der Bibel. Aber Jesus, der sah Zachäus Herz. Also ich persönlich glaube auch, Zachäus war nicht der Netteste, so als Oberzöllner. Ich glaube nicht, dass es ein sympathischer Mensch gewesen ist, den ich gerne eingeladen hätte. Aber Jesus sah Zachäus Herz und dann geht er zu ihm und sagt, ich möchte bei dir Gast sein. Und durch das gemeinsame Essen ändert sich Zachäus Herz. Er kann plötzlich sehen, was bin ich doch für ein Pünktchen, Pünktchen. Er sieht einfach, oh Mann, und er sagt, ich will mich ändern. Er sieht durch die Liebe Jesu, wie er ist. Und so viele Menschen wie Zachäus gibt es auch in Braunschweig. Und Menschen da draußen sehen sich nach Annahme und nach Liebe. Und Freundlichkeit kann Herzen öffnen. Und dann Gastfreundschaft kennt ihr auch. Das Geschwistertrio Lazarus, Martha und Maria, die wohnen in Bethanien, wohnten. Die sind sehr gastfreundlich und freuten sich. Und Jesus war oft als Gast in ihrem Haus. Nächste Folie bitte. Danke. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha war aber unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Also ich finde, Martha kommt oft zu schlecht weg in der Bibel. Die hat die ganze Arbeit und dann wird sie noch von Jesus kritisiert, als sie sich mal beschwert, dass Maria immer nur rumsitzt. Aber mir scheint, dass Jesus beiden Frauen eigentlich die freie Wahl lässt, mal anders betrachtet, wie sie ihre Gastfreundschaft und Liebe ihm gegenüber ausdrücken möchten. Die eine macht das perfekte Dinner und wuselt rum und möchte Jesus mit allem Äußerlichen es schön machen, dass er auch gut zu essen hat, bequem sitzt. Und sie ist wahrscheinlich der praktische Typ von ihren Begabungen, dem so was auch noch Spaß macht. Martha ist dagegen wichtiger, sich direkt Zeit für den Gast zu nehmen, ihm zuzuhören und sich mit ihm zu unterhalten. Beide Seiten der Gastfreundschaft sind gut und wichtig für den Gast. Gastfreundschaft ist weit mehr als super Essen oder eine Tip-Top-Wohnung. Allein wenn ich mit einem Menschen Zeit verbringe, bin ich schon gastfreundlich. Trotzdem schadet natürlich ein liebevolles Essen nicht. Tischgemeinschaft schafft tiefere Beziehungen. Ja, also Jesus war ja immer radikal. Findet ihr nicht auch? Also der hat die Leute ja richtig herausgefordert. Und er sagt, und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben die, die sie lieben. Das ist easy, ne? Wenn ihr eine Party macht, dann ladet ihr eure besten Freunde ein. Ist auch ganz harmonisch dann, weil alle reden über dasselbe, beschäftigen sich mit demselben. Aber Jesus sagt, was für einen Dank habt ihr? Jesus, also er hat auch im Blick, dass Gott auch belohnt, dass er auch Gutes gibt denen, die tun, was er sagen, die seinen Geboten gehorchen. Jesus fordert uns also auf, uns auch um die zu kümmern, von denen wir uns nichts versprechen, die nicht zu unserer engen Clique gehören, wo wir nicht zurückbekommen vielleicht sogar. Aber Gott sieht das und verspricht das, wenn wir das tun, Gott wird schon auch achten, dass wir nicht zu kurz kommen. Nächste Folie bitte. Und noch etwas in der Bibel, dass wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit, konnte ich mir nicht verkneifen, strebt damit eine schöne und große Aufgabe an. Und dann wird noch extra aufgezählt, welche Eigenschaften jemand haben muss. Kein Trinker, besonnen, charakterfest, freundlich, schon länger Christ, friedliebend und wenn er Kinder hat, auch ein anständiger Familienvater. Er muss auch lehren können und gastfreundlich sein. Und mir geht's hier um die Gastfreundschaft. Und was hier im 1. Timotheus steht, ich habe das stark gekürzt, es geht da um Gastfreundschaft, die es anderen erlaubt, euch in eurem Leben zu erleben, bezieht sich aber auch auf uns alle. Dass Menschen in unser Leben reingucken können. Ja, wie sieht's denn bei denen zu Hause aus? Wie leben die denn? Wofür geben die denn Geld aus? Was sind denn deren Prioritäten? Oder wie ist denn der Umgangston in der Familie und bei Freunden? Oder kann man denn Früchte des Geistes nach Galater, Friede, Freundlichkeit, Güte und so weiter sehen bei den Menschen? Und Paulus sagt sogar, dass diejenigen, die Leitungspositionen in einer Gemeinde haben, müssen sich durch Gastfreundschaft auszeichnen. Das ist eine Qualifikation, die anderen Sachen auch. Also eine davon ist auch Gastfreundschaft. Also wenn man hier Leiter sein will, ihr macht das sicher, das ist jetzt gar kein Angriff, überhaupt nicht. Ich meine nur, das ist wichtig, weil es ist wichtig, dass die Gemeinde sehen kann, ja, wie sind denn da die Vorbilder in der Gemeinde? Wie praktizieren sie das? Und dann kann man ja eine Menge davon lernen. Und genau, jetzt noch ein anderer Aspekt, den ich auch noch zeigen möchte. Bitte mal noch die nächste Folie. Genau, Paulus fordert seine Truppe, die Gläubigen, an. Ich habe da 3 Stellen zu und die haben alle ein Ausrufungszeichen dahinter. Das ist auch also wirklich sehr dringlich gemeint von Paulus. Das soll man tun. Ein Ausrufungszeichen bedeutet eigentlich ein Befehl. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind und seid gastfreundlich. Und das nächste ist, liebt einander weiterhin. Also werdet nicht müde da drin. Als Brüder und Schwestern, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Und dann nochmal, nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Sagt nicht, oh, wie schrecklich, jetzt muss ich hier alles wieder machen. Also Paulus wusste, wie wir ticken. Und das fällt uns allen manchmal schwer. Aber wie wir gehört haben, es ist ja ganz wichtig. Hallo Kinder, kommt gut ruhig rein und setzt euch. Wir haben gesehen, wie wichtig es Gott ist, dass wir den Fremden, den anderen lieben. Und wer ist jetzt der Fremde? Fremde können Leute sein, die heute vielleicht das erste Mal da sind. Fremde können Leute auch in der Gemeinde sein, die ich vielleicht schon 15 Jahre gesehen habe, aber eigentlich weiß ich immer noch nicht so richtig, wie sie heißt und habe auch noch keinen Kontakt. Es können auch Gäste sein. Aber wie sollen wir in der Hektik unseres Alltags das nur schaffen, den Fremden zu lieben? Also, jetzt versuche ich mal ein paar praktische Tipps zu geben. Gastfreundschaft fängt ganz klein an, die Liebe zum Fremden. Und jeder kann gastfreundlich sein. Du kannst jemanden mit einem freundlichen Lächeln begrüßen. Das kann eben, wie gesagt, jemand Neues sein, aber du könntest am Sonntag auch mal zu jemand hingehen, den du schon oft gesehen hast, aber mit dem du eigentlich noch nicht Gelegenheit hattest zu reden. Nimm dir doch mal vor, jeden Sonntag mal auf eine Person zuzugehen, mit der du noch nie gesprochen hast. Du kannst dich sonntags auch mal auf einen anderen Platz setzen und deine Nachbarn rechts und links begrüßen. Es ergeben sich oft gute Gespräche. Man kann mal gucken, man muss nicht immer auf demselben Platz sitzen, das ist kein Gebot. Ich weiß, in manchen lutherischen Kirchen haben die Sitze sogar eingravierte Namensschilder. Hier sitzt Elfriede so und so und hier Manfred so und so. Aber das ist nicht so dynamisch. Also seid doch mal mutig und setzt euch mal woanders hin. Ich verspreche euch, die Nachbarn tun euch nichts Böses. Es ergeben sich oft nette Begegnungen. Sprich mit jemandem und stelle Fragen. Fragen stellen ist immer gut, um in Kontakt zu kommen, weil die meisten Menschen reden gerne auch mal von sich. Du kannst fragen. Meisten Menschen freuen sich, wenn sich jemand für sie nämlich interessiert in unserer Gesellschaft und werden gern zu ihrer Person befragt. Du kannst Fragen zu Arbeit, Hobbys, Gemeindedienst, Urlaub und so. Und wenn du dir, manchmal ist es ja hier auch so, man ist sich nicht sicher, ist derjenige neu oder nicht. Ich hatte heute Morgen so eine Situation, ja, das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Und dann ist es vielleicht nicht so geschickt zu fragen, bist du zum ersten Mal da? Das ist nicht so günstig, aber man kann fragen, wie lange kommst du schon zur Gemeinde? Oder wir haben uns noch gar nicht kennengelernt und dann kannst du dich vorstellen. Und dann, Christsein braucht Mut an allen Stellen. Und du kannst hier Gott auch bitten, dass er dir Mut schenkt. Übung macht den Meister. Menschen ist es so viel wichtiger, dass sie wahrgenommen werden, als dass du jetzt ein perfektes Gespräch dahin hinlegst. Sie sehen, wenn du aus Liebe heraus einfach dich bemühst, es ist auch okay, Namen zu vergessen oder schüchtern zu sein, das macht gar nichts. Leute schätzen es wert, wenn du dich bemühst. Und vertiefe die Gemeinschaft auch nach dem Gottesdienst. Du könntest zum Beispiel bei Kaffee hinterher und Mittagessen, wir haben hier einige treue Leute, das bewundere ich unglaublich, die hier dauernd für uns eigentlich Gastfreundschaft auch praktizieren. Das ist Gastfreundschaft, was wir da draußen erleben. Und schafft auch einen informellen Rahmen. Darüber hinaus könntest du in der Stadt noch Mittagessen gehen oder einen Spaziergang machen. Vielleicht kommt ja jemand mit, wenn das Wetter so schön ist wie heute. Lade mal jemand Neues dazu ein. Also sonntags sind gerade viele Menschen alleine. Sonntags ist für manche nicht der tolle Tag, weil es keine Arbeit und so und es ist nicht viel zu tun, außer zum Gottesdienst zu gehen und danach sitzt man dann alleine rum. Du kannst auch Leute zu dir nach Hause einladen oder jemand besuchen. Und es ist auch kein Gesetz, dass Singles nur Singles einladen müssen oder Familien nur Familien. Wir dürfen uns mischen, auch altersgemischt, ist auch sehr interessant. Wenn du selber eingeladen werden möchtest, werde selbst initiativ. Fang selber auch mal an, jemand einzuladen oder mit jemand etwas zu machen. Warte nicht immer nur, dass Leute auf dich zukommen. Trau dich, einen kleinen Schritt zu gehen. Es muss ja nicht perfekt sein. Du brauchst kein großes Menü oder auch keine saubere Wohnung, um gastfreundlich zu sein. Nicht jeder kann wie Martha sein. Vertraue doch Gott, dass er dir hilft und euch eine gute Zeit schenkt. Es geht um Gottes Liebe und um den Menschen. So. Wer übrigens Interesse hat, sich an dem Thema, zu dem Thema weiter auszutauschen, ich habe draußen eine Liste hingelegt, wer praktisch sich austauschen möchte, wer gute Erfahrungen gemacht hat, davon erzählen möchte oder wer weiß, ach, wie mache ich das? Da kann man, können wir zusammenkommen und drüber reden. Können wir bei uns zu Hause machen. Wer Interesse hat, tragt euch ein. Ich fasse kurz zusammen. Nächste Folie nochmal bitte. So, jetzt nochmal der große Rundumschlag. Gastfreundschaft, was haben wir heute alles gehört? Gastfreundschaft ist die Liebe zum Fremden, die Philoxenia. Gastfreundschaft liegt im Wesen Gottes. Gastfreundschaft ist keine Wahlmöglichkeit, sondern ein Gebot von unserem Herrn, dem wir ja gehorchen wollen. Hier ist er. Gastfreundschaft sollen wir aktiv suchen. Wir sollen danach streben, sagt Paulus. Also streben ist, ich bin wirklich bemüht, aktiv bemüht. Ich trage mir einen Termin im Kalender ein. Gastfreundschaft kann so unterschiedlich gestaltet werden, wie wir unterschiedlich sind. Gastfreundschaft ist oft mit gemeinsam Essen verbunden. Gastfreundschaft ist eine Voraussetzung für Leiter in der Gemeinde. Gastfreundschaft bringt Außenstehende in den Leib Jesu. Gastfreundschaft hilft uns, das Gebot Jesu umzusetzen, einander zu lieben. Gastfreundschaft hilft, etwas gegen Einsamkeit und Individualismus zu tun in unserer Gesellschaft. Gastfreundschaft kann ganz simpel sein. Und der Knaller ist, was viele Institute für Gemeindewachstum auch bestätigt haben. Gastfreundliche Gemeinden bleiben am Leben und wachsen. Genau. Amen. So. Und jetzt haben wir noch einen Fragebogen, den hat Matthias vorbereitet. Jetzt sollt ihr noch ganz kurz aktiv werden und ein paar Kreuze machen. Ist wie bei der Wahl, geht ganz schnell. Ach so. Noch erklären. Okay, also, da sind mehrere Fragen zum Thema Integration. Das ist auch, fühle ich mich wohl hier? fühle ich mich zu Hause hier? Also, und dann könnt ihr bei der ersten Frage ankreuzen, das trifft auf mich zu, was ich hier so mache. Das zweite ist, wie ich mich in der Gemeinde fühle. Ganz ehrlich, Leute, es ist ja anonym. Und dann, ich gehe auf neue Leute in der Gemeinde ein, da kann man einfach ankreuzen, ja oder nein. Und wenn ja, wie mache ich das? Könnt ihr auch ein paar Kreuzchen setzen, vielleicht habt ihr auch noch eine eigene Idee. Und das letzte ist, was hindert mich daran, auf Gäste oder mir weniger bekannte Leute einzugehen? Und wenn ihr dann noch was extra schreiben wollt, was eine wichtige Anregung ist, nur zu, ist unten Platz. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch euren Namen, könnt ihr euch outen.